Herzlich willkommen bei Garderobengespräche mit Lea und Sophia. Ich war in Berlin immer noch. Lea war in Berlin. Und jetzt hört ihr die erste Folge mit Vincent Redetzky. Viel Spaß.
Okay, pass auf. Ich fange an.
Ja.
Ich zähle jetzt bis 0 runter. Mhm. Bis 1 runter. Mhm. Und dann sagst du mir, oder wir sagen gleichzeitig, unser Lieblings-Shakespeare-Stück. 3, 2, 1, Sommernachtstraum.
Macbeth.
Serienmörder.
Yes.
Was hat das zu bedeuten? Warum Serienmörder?
Ich glaube, weil ich mit dem Stück ganz viel verbinde. Also okay. Einerseits, weil es einer der ersten Stücke war, die ich auf dem, also auf im Theater gespielt habe. Weil das erste Stück war, was ich bei meinem Erstengagement gespielt habe. Und weil ich das im Studium gemacht habe, auch Macbeth. Und das für mich so ein Moment war, wo ich dachte, ich glaube, jetzt weiß ich so ein bisschen was, also jetzt weiß ich so noch ein bisschen mehr, warum ich es eigentlich mache, diesen Beruf.
Macbeth als Hauptcast du gespielt oder eher oder irgendein Nebencast?
Irgendein Nebencast.
Großartige Rollen, die da vorhanden sind. Ich hab letztens einen Film gesehen, eine neue Verfilmung.
Ah, das Ding mit Denzel Washington?
Nee, diese Schwarz-Weiß. Diesen Schwarz-Weiß-Film.
Ist das dieser Coen-Brüder-Film? Das ist, glaube ich, mit Denzel Washington als Macbeth.
Ja, hast du den gesehen?
Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich muss ihn mir unbedingt angucken.
Ich mag den.
Ja?
Ich finde es richtig schön.
Okay.
Ich finde geil, wie die Hexen dargestellt sind.
Ja.
Ich kann mir den auch in deutscher Fassung tatsächlich vorstellen.
Ja?
Ja, ich sehe da so ein paar Leute.
Kennst du von, ich glaube, Kurosawa, dieser wahnsinnig tolle japanische Filmemacher, der die sieben Samurai gemacht hat. Sagt ihr das was?
Mir sagt das was.
Das sind so ganz, ganz, ganz alte Schinken, aber das sind so eigentlich Schwarz-Weiß-Filme und die kommen meistens mit sehr wenig Sprache aus und der hat auch eine Adaption von Macbeth gemacht und der Film heißt Das Spinnwebhaus oder so ähnlich. Mhm. Und den kann ich wirklich jeden, der irgendwie, jeden und jeder, der oder die an Film interessiert ist, total ans Herz legen, weil das ist ein absoluter Irrsinnsfilm. Das funktioniert auch ganz viel über Bilder und über so eine Spannung im Raum und so. Aber es ist genau der Stoff. Also es geht um diesen Stoff, den Macbeth-Stoff. Habe ich jetzt lange nicht geguckt, den muss ich mir wieder angucken. Und da ist die Hexe auch wahnsinnig absurd, weil so sehr japanisch, irgendwo im Wald und die ist auch so, also das ist, glaube ich, ein Mann und es ist wahnsinnig grotesk alles und das sehr viel mehr Schlaues fällt mir dazu nicht ein, aber guckt ihn euch an, alle, die das hier hören. Das Spinnenwebhaus von Kurosawa.
Es spricht übrigens Vincent Redetzky.
Ja, hallo.
Herzlich willkommen bei Garderobengespräch.
Ja,
ich freue mich
Dank.
Richtig, dass wir uns endlich getroffen haben.
Ich freue mich auch hier.
Nach 3000 Jahren.
Hier im Adlon. Ich meine, das ist ja der Wahnsinn, oder?
Krass, oder?
Holz
ja,
vertefelt.
Wir sind richtig dekadent.
Ja.
Wir sitzen
auf Rosen.
Wie Könige sitzen wir hier.
Auf einem Rosenteppich und es ist holzvertäfelt und wir schauen auf irgendwelche, weiß ich auch nicht genau, irgendwelche Werke, goldgerahmte, ja.
Um das mal so kurz zu umschreiben, stimmt, man sieht uns ja auch nicht so, man hört uns ja auch nur.
Ja.
Oh, wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut, ich bin so ein bisschen Berlinale geschwächt, von Veranstaltung zu Veranstaltung tingelt man ja so und dann probiert man sich eigentlich immer irgendwie kurz zu Hause hinzulegen für eine Stunde. Und also zwischendurch und ja, deswegen bin ich noch ein bisschen müde, obwohl es schon 14 Uhr ist, aber man kommt vielleicht einfach so währenddessen.
Ich hätte nie gedacht, dass du, oder was heißt nie, ja. Ich habe irgendwie nicht vermutet, dass du so ein Typ bist, der irgendwie so richtig Bock auf Premierenparty, jedes Mal rausgehen, connecten ist.
Naja, man wird ja so ein bisschen dazu gezwungen, ehrlich gesagt. Also sagen denen irgendwie immer alle, mach das mal. Oder beziehungsweise die Agenten sagen das. Es gibt dann auch immer diese Agenturempfänge, die sehr, sehr aufwendig initiiert werden von den Agenturen. Die laden alle Leute ein. Ich glaube, die tragen dann auch die Kosten. Und dann sagen die halt immer, wenn ihr nicht kommt, dann machen wir das halt irgendwie alles umsonst und dann ist das ja irgendwie Quatsch. Also ist eigentlich immer wichtig, glaube ich, auf diese Agenturempfänge zu gehen, auch wenn sich das manchmal irgendwie bescheuert anfühlt, wenn man vielleicht gerade irgendwie nichts im Petto hat, worüber man reden kann. Also sei es ein Projekt, was man gerade gemacht hat oder was man vielleicht machen wird, sondern dass du einfach so hingehst und probierst irgendwie mit Menschen zu connecten oder probierst dich vorzustellen bei CasterInnen. Und es ist manchmal, glaube ich, einfach gut, dass die dich sehen und wissen, wie du jetzt gerade in diesem Moment aussiehst.
Das hast du eben gerade schon gesagt, das fand ich so spannend, weil es halt da oder beziehungsweise in der Filmwelt, wenn man ja schon ein bisschen bekannter ist, nicht mehr darum geht, um sich richtig vorzustellen. Die meisten kennen ja auch viele Werke, die man dann halt schon gemacht hat. Aber wie man jetzt aktuell aussieht.
Ja, das ist natürlich immer eine Frage. Man verändert sich ja. Also wenn ich daran denke, wie ich mich in den letzten, ich denke mal so 10 Jahren verändert habe, also seit ich jetzt auf diese Berlinale Full House heißt das, der Full House Empfang, das sind fünf Agenturen, die diesen Empfang sozusagen ausrichten. Ich glaube, ich habe mich seit diesen 10 Malen, die ich dort war, schon ganz schön doll verändert, weil man wird ja irgendwie nicht jünger.
Schlimm, oder? Merke das jetzt so langsam bei mir.
Es ist einerseits schlimm, es ist aber auch irgendwie der Lauf der Dinge und ich finde, da kann man dann auch nicht so viel gegen machen und ich finde, das Beste, was man machen kann, ist einfach das Probieren einfach anzunehmen und das Beste draus zu machen. Und es ist auch cool, weil, wenn ich so dran denke, die Figuren, die ich so als Kind gespielt habe, da sind die Themen dann halt immer ein bisschen, nicht so komplex wie die Figuren, die ich jetzt spiele oder jetzt spielen darf. Weil man natürlich irgendwie als Kind dann oft Typ besetzt wird und bei mir war es irgendwie immer, dass ich immer so ein bisschen so der verschlagene Junge war.
Da kommt wieder der Sportler raus.
Kinderärztin,
wollte ich gerade sagen. Ja. Von der Kinderärztin.
Ja, die Kinderärztin, die zu mir und meinem Bruder, als wir in so einem recht vulnerablen Moment vor ihr standen, auf mich gezeigt hat und gesagt hat, du bist der Sportliche und zu meinem Bruder und du bist der Dichter und Denker. Das ist ganz schön gemein.
Voll.
Ja, weil man da so von außen wird einem gesagt, wer du bist. Das finde ich eigentlich wahnsinnig übergriffig. Und als Kind ist man da vielleicht auch nochmal anders, anders angreifbar, anders weich irgendwie.
Man denkt ja auch darüber nach.
Na klar. Und,
also ja, ich kann mir das super vorstellen.
Und man nimmt es ja auch irgendwie dann an. Also ich habe es erstmal irgendwie ohne große Hinterfragen angenommen und das war das prägt mich, glaube ich, bis heute. Ich habe bis heute das Gefühl, dass ich eigentlich ein sehr sportlicher Mensch bin.
Du siehst doch so aus. Ey, ich habe dich sogar eben aufgenommen mit deinen Liegestützen.
Ich habe sogar einen Pulli an, wo Sport Life draufsteht, beziehungsweise Sport Life.
Ja.
Sport Life, den habe ich schon, seit ich 16 bin.
Echt?
Ich liebe den Pulli.
Deswegen ist der auch so groß.
Ja, der ist total
aber der passt irgendwie.
Ja, der ist, glaube ich, aus einer anderen Zeit. Ich glaube, das ist, was ist das?
Das ist schon Vintage Secondhand.
Das ist Secondhand. Ich weiß nicht, ob es 70er oder ob es 80er oder 90er ist. Ist mir eigentlich auch egal, weil ich mag solche weiten Pullis wahnsinnig gern, weißt du? Irgendwie darin kann man
fühlt
gut.
Fühlt sich wohl?
Darin fühle ich mich wohl, darin kann ich irgendwie besser atmen als in so eng, wenn alles so eng ist.
Hattest du den gestern auch an?
Nee, den habe ich eigentlich immer nur in meiner Freizeit an.
Okay.
Den habe ich zu so Empfängen.
Was trägst du denn beruflich?
Kommt immer auf die Figur an, wenn ich aber mich selber spielen muss, auf jetzt so Empfängen zum Beispiel, wie gestern oder wie auch heute. Heute ist auch wieder ein Empfang, ein Netflix-Empfang. Dann suche ich mir da schon immer irgendwas aus, worin ich mich wohlfühle, was aber auch irgendwie so casual schick ist oder sowas, würde ich sagen. Ich achte aber immer darauf, dass es nicht zu schick ist, weil sonst kommt man sich auch irgendwie wie so ein Idiot vor.
Verkleidet vor.
Ja, oder sonst komme ich mir wie ein Idiot vor. Wenn ich jetzt irgendwie einen Anzug anhabe und eine Krawatte, es muss irgendwie gebrochen sein. Also wenn, dann halt so super, super, super schick, weißt du, mit Einstecktuch und allem drum und dran, dass man so denkt, ah, der hat sich irgendwas überlegt. Aber selbst das ist auch, ja, aber da ist es dann halt wie so gebrochen, weißt du, wie ich meine? Da ist es dann irgendwie fast ein bisschen ironisch vielleicht, dass man sagt, ich ziehe mich an, als wäre ich bei den Oscars oder so.
Ja, bist du vielleicht auch heute Abend, wann geht's los?
Heute Abend 21 Uhr.
Was, warum denn so spät?
Keine Ahnung.
Hast du Bock?
Ich muss wahrscheinlich jetzt ja sein, ne?
Nee.
Nee, ich habe eigentlich nie Bock auf solche Sachen. Aber das Coole ist, dass da jetzt so ganz viele Leute sind, die ich so ganz, ganz, ganz doll mag und die mir ganz nah sind. Und deswegen kann das, glaube ich, voll schön werden.
Cool.
Ja.
Schön.
Ich habe nämlich gerade so eine Netflix-Show abgedreht jetzt. Samstag vor 2 Wochen hatten wir letzten Drehtag.
Ich dachte, du bist die ganze Zeit im Theater, ne?
Bin crazy, ich auch.
Aber da kommen wir gleich in Ruhe zu.
Bin erzähl, ich auch.
Jetzt,
war
jetzt,
ich.
Bitte erst mal erzähl jetzt. Ja, ja.
War
was,
ich.
Was hast du abgeredet? Darfst du überhaupt davon sprechen?
Ich darf da bestimmt nicht drüber reden. Ach, ich habe sicherlich dann irgendwie ganz viele Sachen unterschrieben oder irgendwie, die wurden in meinem Namen unterschrieben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist auf jeden Fall eine Netflix-Show. Wir haben bis vor 2 Wochen gedreht.
Eine Show?
Also das sagt man so irgendwie, das sagen so Leute um mich herum. Ich weiß es nicht genau.
Das ist genauso wie, ich krieg immer voll einen auf den Deckel oder ich krieg auch selber immer einen Appel, wenn jemand zu einer Vorstellung sagt Show. Mhm. Das heißt Vorstellung.
Ja. Ja, ich glaube, das ist dann halt irgendwie dieses Netflix-Ding, dass das dann ja auch Netflix Deutschland gibt. Es gibt Netflix Europa und Netflix Amerika. Mhm. Vielleicht sage ich das jetzt auch gerade ein bisschen falsch, ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig stimmt, aber so ist mein Eindruck, dass es sozusagen, also es ist ja eine amerikanische
Freiheit.
Es ist ja eine amerikanische Firma, so, weißt du, und deswegen, ich glaube, die dann halt mit den Leuten da unterwegs sind, die sprechen dann halt so ein bisschen mit sehr viel Anglizismen manchmal. Und dann ist es halt eine Netflix-Show, obwohl es halt eine Netflix-Serie ist. So bei einer Show denkt man dann irgendwie direkt an eine Live-Show oder so, oder man denkt an die Halbzeitshow von Kendrick Lamar oder sowas, ne?
Ja, ja.
An sowas
denkt
man
jetzt
dann
an Temptation Island.
Ja, nee, sowas ist es Gott sei Dank nicht. Es ist eine Serie, eine fiktionale Serie, die spielt größtenteils in Brandenburg, aber auch in Berlin. Mhm. In einem fiktionalen Dorf, was einen fiktionalen, ausgedachten Namen hat, dieses Dorf. Und ich sage das jetzt aber alles, glaube ich, nicht, weil ich glaube, ich darf das gar nicht sagen.
Okay, na gut.
Aber ich darf sagen, dass Dimitri Schad das geschrieben hat, ein ganz, ganz, ganz toller Schauspieler. Und der spielt auch selber mit. Und Alex Schad, sein Bruder, hat die Regie gemacht und Jano Ben-Shaban hat auch die Zweitregie gemacht. Also die haben zusammen Regie gemacht.
Und du darfst auch mitmachen?
Ich darf auch mitmachen. Ich bin Teil der coolen Gang. Und Fat Tony, Rapper und Schauspieler, spielt die Hauptfigur. Sagt dir Fat Tony was?
Nein, aber das sind so ganz andere Sphären irgendwie.
Fat Tony ist ein wahnsinnig toller Rapper.
Bist du ein Rap-Musik-Fan?
Lustigerweise jetzt über die Zeit mit Anton, also so heißt Fat Tony, Anton Schneider heißt er in echt. Mhm. Ich habe den jetzt 2-mal live gesehen und habe mich mit ihm auch recht viel ausgetauscht über Rap-Musik und seitdem höre ich viel von ihm und ich höre aber auch viel anderen Rap. Mhm. Oder Hip-Hop. Rap vielleicht nicht. Also ich höre zum Beispiel gerade sehr viel Kendrick Lamar. Mhm. Und habe jetzt Tyler, the Creator, ein bisschen besser kennengelernt und so und fang mich da an, immer mehr für zu interessieren. Und für jeden Menschen, der oder die in der U8 viel unterwegs ist, in Berlin, in der U-Bahn hier, die manchmal sehr, sehr, sehr anstrengend sein kann, weil sie wahnsinnig überfüllt ist oder weil es viel zu heiß ist oder weil es viel zu laut ist oder was auch immer, kann ich nur empfehlen, das mache ich total gerne. Ich tue mir meine Kopfhörer rein und höre einfach Rap tatsächlich. Das ist dann so ein bisschen, dann kommt man da ganz gut durch. Da kommt man gut
über diese Fahrten. Das hört sich jetzt gerade so, weil ich gedacht habe, das meinte ich übrigens nicht so. Ich
wie,
mir
was
das
denn?
Gerade so geil vor, wie du in dieser Bahn
ja
stehst und dann so.
Ich höre dann einfach Rap und mach vielleicht sogar die Augen zu und bin so ein bisschen, es ist wie ein Schutzschild. Hip-Hop kann ein Schutzschild sein.
Crazy, okay. Ja. Ich hätte gesagt, Musik generell irgendwie. Schutzschild ist ja immer so ein bisschen, wenn die Kopfhörer drin sind.
Das stimmt. Das stimmt.
Irgendwie so, aber crazy, okay.
Also entweder Hip-Hop oder Jazz, lustigerweise, dann dort.
Okay.
Weil ich finde, Jazz passt so krass gut zur Großstadt auch. Also,
das stimmt.
Weißt du, du hörst die ganze Zeit so dumm, dumm, und dann fährst du so und bist so. Ich fahre gerade von A nach B in einer Großstadt. So, und ich finde, dass das immer so was Trauriges, Melancholisches, aber auch was wahnsinnig Lebensbejahendes hat. Mhm. Und ich finde, das passt dann so gut zu so einsamen U-Bahn-Fahrten, vor allem nachts.
Du bist nachts viel oder bist du eine. Ach stimmt, du bist ja die kleine Nachteule.
Ich bin eine Nachteule.
Krass, okay. Ja. Was treibst du dann so nachts, wenn jetzt nicht Berlinale ist?
Ich spiele sehr viel PlayStation.
Ist das so?
Das ist so.
Okay, was für Spiele?
Ja, meistens, dann schon halt recht brutale Spiele oft, ehrlich gesagt.
Echt?
Also, ja, ja.
Also zu deinem Gangster-Rap-Image.
Ja, so ein bisschen. Ja. Aber sagt dir Last of Us oder The Last of Us was?
Ja.
Da gibt es auch diese Serie, die jetzt verfilmt wurde. Und das ist sozusagen eigentlich ein Spiel von irgendeiner Firma, wo ich gerade den Namen nicht weiß. Und das ist ein unglaubliches Spiel.
Bringt dich das runter?
Ich würde, also ich bin mir nicht so ganz sicher, was das eigentlich ist mit diesem Spielen bei mir, mit diesem Zocken, sage ich immer, weil das fühlt sich an, als würde man sich dort irgendwie abhaken. Manchmal denke ich so, vielleicht könnte man diese Zeit, die man vor der Konsole verbringt, auch irgendwie nutzen, um, weiß ich auch nicht, über sich nachzudenken oder über Dinge nachzudenken, um auf Lösungen zu kommen, ich weiß nicht. Oder um sich vielleicht politisch zu engagieren oder so. Und dann denke ich so, vielleicht ist das irgendwie so auch gestohlene Zeit, die man, also dass man sich die selbst stiehlt. Weißt du, wie ich meine, wenn man davor sitzt? Mhm. Aber
denkst du darüber dann einen Tag später nach?
Ich denke ehrlich gesagt nach darüber, wenn ich die PlayStation ausmache. Dann denke ich irgendwie so, boah, Alter, ey, mir ist auch ein bisschen schwindelig. Ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, 5-6 Stunden gespielt. Habe ich eigentlich, also nehme ich eigentlich da irgendwas mit aus dieser Zeit oder halt gar nichts?
Weil ich habe das mit Fernsehen.
Ja.
Also
Trash TV?
Ja.
Ja.
Oh mein Gott, so schlimm.
Treffer?
So schlimm. Ja, ja. Weil da habe ich mich letztens wirklich länger drüber nachgedacht, weil ich erst so dachte, wie kommst du da jetzt irgendwie raus? Mhm. Ich bin aber auch wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Mhm. Und mache halt sehr, sehr viel. Also ich stehe morgens im Laden, mache den eigenen Laden auf, stehe dann da bis 18 Uhr, mach den zu, mache halt die Abrechnung und fahre dann ins Theater und begleite halt die Vorstellung hinter der Bühne. Und das mache ich, ja, die ganze Woche. Ich denke immer, ohne mich läuft's nicht. Ich habe so ein richtiges Problem, ich denke immer, ohne mich läuft's nicht.
Hast du so ein Verantwortungsding so ein bisschen? Kannst du nicht so gut Verantwortung abgeben?
Nein, überhaupt nicht. Ich finde das ganz schlimm. Ich kann auch super austeilen, aber gar nicht einstecken. Ganz schwierig. So. Was bist du so für ein Theaterspielmensch, wenn du nach hinten gehst? Bist du viel für dich alleine? Brauchst du deine Ruhe während des Stückes? Also darf man dich nicht stören oder wie ist es?
Es kommt ganz drauf an. Also die Stücke, die ich jetzt noch an den Kammerspielen in München spiele, die sind eigentlich so gebaut, dass ich kaum Zeit habe hinter der Bühne, ehrlich gesagt. Also, dass ich eigentlich größtenteils auf der Bühne bin die ganze Zeit. Mhm. Und wenn ich hinter der Bühne bin, dann ist es eigentlich, dann ist es entweder ein schneller Umzug oder man ich habe jetzt bei diesem einen Stück habe ich so eine sogenannte Pipi-Vorrichtung, weil meine Figur sich zweimal einpullert tatsächlich. Mhm. Und die muss dann ausgetauscht werden. Das ist dann so eine Kartusche mit Wasser, die dann ausgetauscht wird. Und das ist ja eigentlich so der Klassiker irgendwie, oder so wie ich es auf jeden Fall von meinem Theater kenne. Du gehst hinter die Bühne, läufst langsam irgendwie von der Bühne runter und dann, sobald du nicht mehr sichtbar bist, musst du eigentlich rennen, weil dieser Umzug so schnell wie möglich, oh, gib mir das, oh, und jetzt gehe ich wieder auf die Bühne und bin wieder ganz ruhig. Das ist ja irgendwie.
Aber das ist die Kunst.
Ja, oder es sind Regiepositionen, die denen das ein bisschen egal ist, die halt sagen, so, das muss jetzt einfach schnell gehen. Also das müsst ihr dann halt irgendwie schaffen. Und die dann da vielleicht auch nicht so dran denken, obwohl ich das denen jetzt auch nicht vorwerfe.
Das hätte man während der Proben klären müssen.
Manchmal, ja, ist es halt nicht so leicht, dann sowas zu klären.
Bist du jemand, der viel sagt oder sich gerne mitteilt oder steckst du gerne ein?
Im Privaten meinst du, oder?
Nee, im Job.
Das kommt, glaube ich, auf den Kontext an. Ich glaube, wenn ich eine große Figur habe, dann nehme ich mir auch meinen Raum auf jeden Fall und dann stelle ich Fragen und dann sage ich auch, wenn sich was irgendwie nicht richtig anfühlt oder so, natürlich. Das ist auch irgendwie, glaube ich, Teil meines Berufs und auch meine Pflicht, weil man muss sich dem ja irgendwie nähern und man muss es ja irgendwie mit sich alles ausmachen und es kommt auch auf den Raum an, irgendwie. Es kommt dann auf die Regieposition an, ob die sozusagen zulässt, dass man da irgendwie reden kann und dass man irgendwie auch keine Angst haben muss oder so, irgendwas Blödes zu sagen. Oder das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das ist ja manchmal so. Oder mir geht es jedenfalls so. Ich habe da manchmal irgendwie so Respekt davor, gerade in so Theaterkontexten dann halt irgendwie irgendein Blech zu erzählen oder so, weißt du?
Aber es ist ja auch viel Freiheit und Meinungsfreiheit, die dort herrscht.
Ja, schon.
Eigentlich
aber,
schon, aber ja.
Aber manchmal wird dann auf der Probe, finde ich, dann auch nur so geredet, um halt nicht zu proben, sondern einfach um halt so ein bisschen zu reden und so. Und das ist dann ja auch ein Heranreden an etwas und es ist auch fair enough. Aber ich denke mir dann manchmal, also oder ich bin, dann würde ich glaube ich so auf deine Frage antworten, ich bin dann manchmal eher die Person, die denkt, komm, lass doch einfach ausprobieren. Also lass jetzt nicht irgendwie alles zerreden und alles zerquatschen und sagen, aber hier steht doch das. Das verstehe ich jetzt nicht, warum das jetzt hier steht. Also das sagt der doch gar nicht oder sowas. Man ist so, ja, aber dann let's try it. Also du kannst ja auch bisschen kryptisch klingt es jetzt vielleicht, aber du kannst ja auch etwas sagen und was ganz anderes meinen.
Das stimmt.
So, und das ist ja auch irgendwie die Magie des Theaters oder die Magie unseres Berufes, dass ich auf der Textebene etwas sage, aber der Körper macht was ganz anderes oder geht in eine ganz andere Richtung. Mhm. Also ganz blöd ist, dass ich zum Beispiel, also das ist auch so meine Schule, ich sage bleib, aber ich denke, geh weg oder andersrum. Ich sage, geh weg, aber denke, bleib und sag dann das geh weg so, dass die Person eigentlich bleib versteht oder so und dass die Leute unten auch bleib verstehen. Bleib im Sinne von bleibe hier.
Ich finde, das ist die Kunst des Theaters auch so ein bisschen, nicht des Films. Da sind wir bei einem ganz spannenden Thema, finde ich.
Theater ist körperlicher, würde ich sagen, ne?
Ja.
Also im Zweifelsfall körperlicher.
Ja.
Und du hast halt immer dieses Ding von ein Raum. Wir befinden uns alle in einem Raum und es passiert gerade wirklich genau dort vorne.
Was findest du schöner?
Ist eine sehr komplexe Frage.
Ich weiß, da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Ich finde aber generell, bevor wir das jetzt anreißen, Film und Theater und da die Unterschiede, da können wir jetzt mehrere Lexikas von schreiben. Also wir reißen hier jetzt nur so ein bisschen was an und geben jetzt irgendwie unsere Meinung da kund. Das sind doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Deswegen finde ich es bei dir ja auch so spannend, weil du beides machst.
Das stimmt.
So. Du hast jetzt aber eben gerade so ein bisschen von Theater, von dir aus vom Theater erzählt. Was ich unglaublich schön finde, weil ich bin pro Theater. Mhm. Also ich sehe mich auch eher so in dieser Theaterwelt, weil ich finde, im Theater spielt man und im Film ist man. Es gibt mir mehr.
Das finde ich der Unterschied. Würdest du so beschreiben?
Ja.
Im Theater spielt man und im Film ist man.
Ja, schon. Im Theater spielt man halt mehr. Also es ist, wie kann ich das beschreiben? Meinetwegen, es gibt eine Flüsterszene und du spielst da. Und im Theater, wie gesagt, das ist ein Raum. Und du musst ja dann wirklich so flüstern, dass in der letzten Reihe hinten die Leute merken, du flüsterst.
Aber das ist trotzdem
aber dein Nebenpartner, der irgendwie weiter, der das eigentlich gar nicht verstehen soll, weil du flüsterst ja, das versteht. Der muss ja spielen, dass er dich nicht versteht.
Mhm.
Und ich finde, das ist das Spielen. Also du kannst im Film, das ja mit tontechnischen Geräten und sonst irgendwie was, das ja viel anders darstellen.
Das stimmt. Ich glaube, für mich, also gibt es da ganz, 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 ganz viele ganz spannende Unterschiede und ganz viele Themenkomplexe, die man da so anreißen kann. Ganz aktuell ist für mich gerade so ein Thema, ich bin gerade in Bochum in der Produktion und bin da Gast, darf da mitmachen coolerweise. Trommeln in der Nacht heißt das Stück von Bertolt Brecht. Und da hatten wir jetzt gerade erst zwei Probentage. Aber die Dramaturgin hat jetzt auf der einen Probe sowas Tolles gesagt. Sie hat gesagt, weil es um Alter ging, also weil das Ensemble, was wir sind vier oder fünf Schauspieler in dort, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube es sind fünf, und es gibt einen Mann, der sozusagen wir haben über das Alter gesprochen von diesem Mann, weil der sozusagen anders, also älter ist als ich, ein ganzes Stück älter ist als ich, und wir aber um die gleiche Frau buhlen und eigentlich auch gleich alt sein sollen, mehr oder weniger im Stück, also das weiß man nicht, aber das könnte sein. So ist es irgendwie gedacht, geschrieben. Und dann hat sie gesagt, mir ist es scheißegal, wie alt du bist, als Zuschauer. Mhm. Weil wenn du mir sagst, du bist 30, dann glaube ich dir das. Wenn du mir auf der Bühne, wenn du mir sagst, du bist 5, dann glaube ich dir das auch. Ja. Wenn du auf die Bühne kommst, also ich paraphrasiere, ne? Das hat sie so nicht gesagt, aber das war das, was sie gemeint hat. Wenn du auf die Bühne kommst und sagst, ich bin ein Auto, dann bist du für mich ein Auto.
Dann bist du ein blödes Auto.
Ja, dann bist du für mich ein Auto, weil das ist die Verabredung im Theater. Und ich finde das... ist vielleicht irgendwie das Ding beim Film manchmal, dass es halt so einen Realitätsanspruch gibt oder so einen Authentizitätsanspruch, der auch manchmal irreführend sein kann, würde ich sagen. Mhm. Oder nee, das nehme ich zurück, der ist nicht irreführend, weil das hat total seine Berechtigung. Aber das ist der große Unterschied. Und ich finde, manchmal ist dann Theater, da gibt es ja manchmal ein bisschen mehr Freiheiten. Ich mag das gerne, dass das jeden Abend anders ist, weil es ist ja Quatsch zu behaupten, dass das, also finde ich, dass es immer genau gleich ist. Selbst wenn etwas so einstudiert ist und man das ensuite spielt, 3 Monate lang, jeden Tag das Gleiche, es ist immer ein bisschen anders, glaube ich.
Ja, natürlich. Ne? Ja, ja, ja. Also klar, Filme haben auch was und auch was Haltbareres, was auch so schön ist. Aber eine Bühnenaufnahme gibt nicht dasselbe wie, wenn man selber in der Vorstellung sitzt.
Ja, und du musst halt einmal, beim Film musst du einmal durch den, wenn es eine krasse Szene ist, musst du einmal durch den Pain durch, bist einmal aufgeregt, ne? Also einmal im Sinne von einen Tag oder halt mehrere Stunden, man macht es ja nicht immer nur mit einem Take, aber dass du da einen Tag durch musst, durch also den Schweinehund besiegen oder was auch immer das dann ist, gibt ja manchmal so Szenen. Und beim Theater ist es halt jedes Mal aufs Neue.
Hast du das auch im Theater?
Ja.
Oder hattest du das mal im Theater? Auch so eine Szene, wo, weil du jetzt gerade sagst, so Schweinehund überwinden, gibt es auch so Szenen, wo du denkst so, ja, finde ich jetzt blöd, jetzt muss ich da jetzt gleich durch, gleich ist es vorbei.
Ja, voll.
Echt?
Auf jeden Fall, also.
Wie kommt das im Publikum an? Oder wie kommen für dich diese Szenen im Publikum an?
Im besten Fall merken die das gar nicht, die Leute natürlich, ne? Also für mich ist das ich habe jetzt da eine Sache, weil ich einfach keine Monologe mag. Und ich habe bei einem Stück einen Monolog am Anfang. Und jetzt allein, wenn ich darüber nachdenke, werde ich schon ein bisschen zittrig.
Will ich sehen, wann findet das statt?
Nein, weil das, weil das einfach dann doch ein recht langer Monolog ist und dann muss man da halt so durch und dann muss man auf die Bühne und dann sitzen da 600 Leute und du gehst durch eine Tür durch und hinter dir ist der eiserne Vorhang. Es ist alles dunkel und du kriegst ein Licht ins Gesicht und fängst an, halt diesen Text runterzuschießen. So. Und das haben ganz viele Leute schon vor mir gemacht und das werden auch ganz viele Leute nach mir machen, aber für mich ist das immer wieder eine richtig krasse Aufgabe. Also für mich ist es jedes Mal so, ich hoffe, ich komme da durch, ich hoffe, ich schaffe das, ich hoffe, ich überlebe das irgendwie.
Echt?
Naja, wenn wir es oft gespielt haben, ist es nicht mehr ganz so schlimm. Dann ist es ein bisschen selbstverständlicher, aber wenn wir es lange nicht gespielt haben, so wie jetzt gerade, vor ein paar Tagen, da hatten wir es dann 7 Wochen nicht gespielt und davor habe ich dann schon gedacht, warum tue ich mir das eigentlich an? Warum mache ich das eigentlich? Ich sterbe gerade vor Aufregung.
Ist es danach dann besser? Oder ist es dann immer wieder so, weil es an diesem Monolog liegt?
Die Anspannung ist letztes Mal zum Beispiel nicht abgefallen. Normalerweise fällt sie aber eigentlich immer ab. Also sie fällt eigentlich immer ab, wenn ich auf die Bühne gehe. So, das ist auch so ein bisschen das Verrückte.
Also ja, dann, Schwein gehabt.
Dann stehst du da und es ist plötzlich so, bumm.
Oh,
und dann bist du einfach nur noch. Im besten Fall. Also ich würde nämlich sagen, weil du vorhin gesagt hast, im Theater spielt man.
Ja, ich wollte dich nämlich korrigieren gerade.
Ja, aber meine Erfahrung ist auch, dass man auf der Bühne auch sein kann. Also dass man auch.
Ja, ja,
nur
teilweise
spielt,
musst du auch nur sein, weil du gerade nicht spielst.
Ja, aber auch wenn du spielst, kannst du sein. Jetzt wird's.
Ja, ja, natürlich, du bist ja auch.
Ich spiele, also bin ich.
Ja.
Wir alle spielen.
Ist so.
Ja.
Die Welt ist eine Bühne.
Genau.
Aber das hast du, diesen Shakespeare-Stück hast du eben gerade nicht.
10 Euro ins Phrasenschwein.
Du hast Macbeth gewählt.
Ja, ja. Stimmt, die Welt ist eine Bühne. Ist das
Sommernachtstraum? As you like it.
As you like it, okay.
Was ihr wollt, sorry. Ja.
Was ihr wollt. Nee, ich bin dann eher bei Mord und Totschlag.
Du wählst die Dramen, also die Tragödien.
Ja, frag mich nicht warum. Ich glaube, also tatsächlich ist es so, dass ich mit Macbeth einfach, also wenn du mich zu Shakespeare fragst, mit Macbeth halt was ganz Persönliches, also eine ganz persönliche Geschichte verbinde, weil als ich ganz klein war, ich glaube 6 oder 7, war ich Statist an der Schaubühne in Berlin und da wurde Macbeth gespielt. André Schimanski war Macbeth, Marc Waschke war Benko und ich war erst einer von den Macduff-Kindern, die umgebracht wurden und dann später war ich Fliens, der Sohn von Benko. Und das war eigentlich wie so einer der ersten Stücke, die ich an der Schaubühne gespielt habe. Ich war dann da noch ganz lange als Kind und als Jugendlicher und junger Erwachsener. Dann habe ich in der Schauspielschule mit Dimitri Schad, der die Serie geschrieben hat, die wir gerade abgedreht haben, der war dort Gast Dozent und mit dem habe ich ein Zweier-Szenenstudium gemacht, Macbeth. Ich, Macbeth und meine wunderbare und hochgeschätzte Kollegin Maike Knirsch, die am Thalia-Theater jetzt mittlerweile ist, vorher am Deutschen Theater war, hier in Berlin, die hat Lady Macbeth gespielt. Und Jonas Dassler, ganz, ganz enger Freund von mir und mit dem ich auch studiert habe zusammen, hat Benko gespielt. Und das war eigentlich wie so eine Art Zweier-Szenenstudium und Jonas hatte dann so einen Auftritt und kam noch mit auf die Bühne. Und das hat Demi mit uns so erarbeitet, dass das für mich ein absoluter Initiationsmoment und Prozess war von, was zum Teufel ist alles möglich auf der Bühne, wozu bin ich auch fähig tatsächlich. Also danach habe ich gedacht, ich glaube, ich muss die Ziele höher stecken, weil es fühlte sich so an, als wäre alles möglich, alles, alles, alles. Und das war auch ein bisschen scary, ehrlich gesagt, so das Gefühl, aber es war auch ein unbeschreiblich tolles Gefühl. Genau, und dann bin ich an die Kammerspiele gegangen in München, wurde dort engagiert und das erste Stück, was ich dort gemacht habe, war auch Macbeth. So. Und deswegen zieht sich das so ein bisschen durch meinen... Es verfolgt mich. Und ich habe jetzt, wie gesagt, in dem Stück schon ein Kind von Macduff gespielt, Fleens gespielt, dem Sohn von Benko.
Hast du schon alles gespielt?
Ja, noch nicht alles. Es ist noch ein bisschen was.
Was willst du noch?
Naja, ich hab jetzt dann ja Macbeth gespielt und dann habe ich jetzt noch Malcolm gespielt. Das heißt, es gibt noch ein paar Figuren.
Also musst du noch ein paar Mal.
Ich muss noch ein paar Mal. Ich würde Benko gerne noch mal spielen. Hm. Ich würde gerne natürlich Duncan auch nochmal spielen, also den König, obwohl der so früh stirbt. Aber Benko würde mich eigentlich am meisten interessieren. Benko oder Macbeth würde mich am meisten interessieren, die nochmal irgendwo zu spielen an irgendeinem Haus.
Cool.
Ja.
Ich habe das mit Sommernachtstraum.
Ja.
Der verfolgt mich so ein bisschen.
Ja.
Das ist voll schön.
Hast du da auch so Geschichten zu?
Ja.
Willst du die erzählen? Willst du die teilen mit uns?
Ah, schön, dass du fragst. Shakespeare generell fasziniert mich mega. Mhm. Ich finde es super, dass, war es Lessing? Ich glaube, Lessing den nach Deutschland gebracht hat. Mhm. So ein bisschen, das war tatsächlich Lessing.
Ja?
Ja.
Das weiß ich gar nicht, aber es kann sein.
Ja, das ist so.
Okay, dann glaube ich dir, ich glaube dir sofort.
Ich finde es so toll. Ich habe den Sommernachtstraum gelesen. Und finde besonders die Fassung von Frank Günther ganz toll. Ich finde, er hat ganz, ganz tolle Übersetzungen von Shakespeare geschrieben. Und ich finde, Sommernachtstraum ist so eine Mischung aus, nicht Science Fiction, aber diese Feen-Elfenwelt, dann in der normalen Welt, plus dann nochmal diese Handwerker-Komödiengeschichte, die da noch so mit einfließt, was ich großartig finde. Ich liebe diese Handwerker.
Mhm. Und die Wand.
Ja, oh mein Gott, mich spielt keiner an die Wand, ich bin die Wand. So.
Nun hat Wand, wie ist das? Nun hat Wand, und Wand geht irgendwie wieder von der Bühne oder sowas, ne? Dieser eine Satz da auch.
Ja, oh, ich liebe das.
Lustigerweise, bei Wilde Hühner 2 spielen wir das ja. Wir spielen Sommernachtstraum im Film.
Wen hast denn du gespielt?
Bei Wilde Hühner?
Ja.
Willi?
Nein, ich meine beim Sommernachtstraum.
Ach so.
Wer warst denn du?
Den Esel.
Du warst Zettel.
Ich war Zettel und...
Da bist du auf meinem Arm drauf. Guck. Das war damals meine erste Skizze.
Das ist ja unfassbar.
Die ich gemalt habe für den Sommernachtstraum, weil bei uns in der Produktion haben alle Brautkleider getragen.
Aha.
Und das Bühnenbild bestand komplett aus Luftballons. Das ist ein Tierkopf, ne? Also das...
Aber, entschuldige, das ist doch jetzt gerade Universum. Wie absurd ist das denn jetzt gerade?
das ist wirklich crazy.
Dass ich auf deinem... Dass die Figur, die ich dort damals in diesem Film gespielt habe, auf deinem Arm ist.
Sommernachtstraum eben gerade. Sagst du erstmal so Massenmörder Macbeth?
Ja.
Naja, egal. So. Es geht aber jetzt gerade nicht um dich. Ich erzähle jetzt noch weiter.
Ja, erzähl.
Tell me. Ich finde das schön. Uns. Sommernachtstraum, ich liebe die Story. Ich liebe die Komödie mit den Handwerkern. Ich finde, da kann man so viel machen. Ich finde, die eigentlichen Schauspieler sind die Handwerker. Jeder für sich. Und was mir da auffällt, bei den anderen Stücken ist es auch sehr, sehr viel so, aber da kommt es richtig, richtig krass raus, die Sprache. Und wie begabt Shakespeare war mit den Sprachen innerhalb des Stückes. Also die Handwerker sprechen eine ganz andere Sprache und sind ganz anders von den Sätzen geschrieben als die Liebenden, die halt wo ganz anders spielen und auch wie die Elfen. Und das finde ich so toll. Ich finde, das kommt beim Sommernachtstraum halt mega rüber.
Ja.
Ich mag das einfach. Ja.
Ja,
das wollte ich sagen, jetzt kannst du wieder reden.
Ja, ich glaube, Shakespeare, das Geile ist doch an diesen Stücken eigentlich, ich kenne jetzt nicht alle, aber ich kenne schon dann doch recht viele irgendwie und auch, ich finde, wenn man sich mit denen beschäftigt, wird man, während man sich mit denen beschäftigt, lernt man so wahnsinnig viel über die Welt und aber auch so krass viel über den Menschen, finde ich. Und das ist ein Traum, sich mit Shakespeare zu beschäftigen.
Das ist ein großartiger Beobachter gewesen.
Absolut. Und es ist ein Traum, sich mit der Sprache zu beschäftigen. Die ist unglaublich. Also, und ob es jetzt Schlegel-Tieck-Übersetzung ist oder Frank-Günther-Übersetzung ist oder ob man sich Heiner Müller nimmt bei Macbeth, da gibt es auch so eine ganz, ganz, ganz absurde, also oder so eine ganz grob schlechtige Übersetzung, die den Nagel auf den Kopf trifft manchmal, finde ich. Immer diese kapitalen Lettern und Ausrufezeichen und so. Das steckt tatsächlich so unendlich viel drin.
Ja.
Und das ist manchmal irgendwie, also das ist dann irgendwie das Tolle an unserem Beruf, dass wir die Möglichkeit haben, uns mit solchen Stoffen auseinanderzusetzen und dafür auch noch bezahlt werden.
Ja.
Also ich will jetzt nicht sagen, wir sollten nicht bezahlt werden, weil das ist totaler Blödsinn natürlich. Und das führt auch, also das geht auch in eine ganz falsche Richtung. Aber es ist total toll, dass wir uns mit sowas auseinandersetzen dürfen.
Voll.
Und dass man davon leben kann.
Ja.
Das finde ich großartig.
Ich hätte gern mal so eine Originalfassung gesehen von Shakespeare.
Also
so eine englische Original.
Weißt du, warum Rollen, also eine Rolle, willst du diese Rolle spielen, blablabla, warum das Rolle heißt? Das hat mir mal irgendjemand erzählt. Ich glaube, weil Shakespeare anscheinend oder halt diese Company, die hatten dann immer Pergamentrollen, die,
Jau!
Ne?
Und es gab nur...
Und dann haben die die immer verteilt.
Ja,
die Rolle für dich, die Rolle für dich.
Es gab tatsächlich wegen Clown und Copyright und so, gab es wirklich nur diese Rolle. Da stand nur dein Text drauf. Das ist heute nur noch bei Marvel so.
Ist das lustig.
Das ist wirklich, also ja.
Ja.
Weil es gab kein komplettes, deswegen ist es auch so schwierig, Shakespeare-Stücke so krass nachzuempfinden, also wirklich so Original-Sachen zu bekommen oder so ein komplettes, weil es fast nie ein Original... Skript gab, sondern nur diese Rollen.
Mhm.
Schön, dass du das jetzt gerade sagst. Mhm. Das ist wieder so ein Füge. Das war so. Das
okay,
ist heute
krass.
Nur noch bei Marvel so.
Okay.
Da kriegst du, ich habe mal gehört, dass wenn du für eine Rolle vorgesprochen hast und so und die dann bekommen hast und das aber irgendwie so ein unveröffentlichtes Dingen ist oder einfach noch nicht, ne?
Ja.
Darfst noch nicht drüber sprechen?
Ja, klar. Na, diese Verschwiegenheitsklausel, die man unterschreiben muss.
Ja, genau. Du lernst nur deine Rolle. Du weißt nicht, mit wem du da sprichst.
Ja. Okay, das ist ja krass. Crazy. Mhm. Das ist ja auch so lustig, weil diese Marvel-Sachen, die sind ja auch so, also das ist ja auch alles so wahnsinnig originell. Also, ist ja schon lustig, da kommt man ja wahrscheinlich von alleine drauf, was da passiert in diesen Marvel-Dingern. Mhm. Wahrscheinlich irgendwie irgendjemand, der die Welt bedroht und dann wird das im Endeffekt doch alles dann gerettet.
Bist du Marvel-Fan?
Ja, mein Leben lang war ich Marvel-Fan. Ich bin Comic-Fan. Mein mittlerer Bruder und ich haben immer ganz viele Comics gekauft. Das sagt dir vielleicht nichts, weil du keine Berlinerin bist, aber Straße des 17. Junis ist gar nicht so weit weg von hier. Da gibt es einen Trödelmarkt und da sind wir so als Familienausflug sind wir Samstag, Sonntag da ganz oft hingefahren. Und dort war immer ein Comicladen und dann haben wir, also ein Comicstand und dann haben wir immer ein bisschen Geld bekommen oder eigenes Geld in die Hand genommen und durften uns immer einen Comic kaufen. Und das waren meistens Marvel-Comics. Aber nur eins. Es waren meistens Marvel-Comics und umso älter wir wurden, desto interessanter fanden wir DC. Das ist diese andere.
Echt?
Ja.
Ah, du bist so ein Düsterer.
Genau. Und da hat es dann angefangen. Da hat der Macbeth sozusagen schon.
Ja, was ist denn los mit dir?
Da hat er schon angefangen. Nein, ich glaube, ich interessiere mich schon immer für, weiß ich auch nicht, Machtstrukturen vielleicht. Und ich interessiere mich auch schon immer für, was dich oder was einen korrumpieren kann. Was einen so korrumpieren kann, dass man Dinge tut, die man eigentlich nie für möglich gehalten hätte.
Hm. Ich würde gerne von dir einfach so ein bisschen so deinen Lebenslauf nochmal und deinen Werdegang so erfahren, bevor wir dann nochmal so ein bisschen in die Richtung Film gehen, weil es jetzt so ein bisschen Theater ist.
Ja.
Bei dir hat das relativ früh angefangen, nach der Kinderarztsache so, ich will Dichter und Denker werden.
Es war sogar schon vor der Kinderarztsache tatsächlich, da ging es schon los, weil das war, glaube ich, so mit 10, diese Kinderarzt, oder das war tatsächlich eine normale Ärztin.
Mhm.
Auch ganz liebe Grüße.
Da gehst du immer noch hin.
No hard feelings. Ich glaube, das war damals einfach so. Da hat man einfach auch Leuten an den Kopf, auf den Kopf gesagt, du bist das und du bist das, Punkt. Weißt du so, das, man hat da nicht so viel drüber nachgedacht. Heutzutage ist man da viel vorsichtiger, was ich total richtig finde, weil man sollte eigentlich, finde ich, ich finde das übergriffig, Menschen zu sagen, was sie sind und was sie nicht sind. Das sollte irgendwie jeder und jede für sich entscheiden dürfen.
Ja. Wie ging es weiter für dich?
Wie ging es weiter? Es hat angefangen mit anscheinend Kaffee oder Tee ausschenken, ich und meine beiden älteren Brüder.
Wie viele Brüder hast du?
Ich habe zwei ältere Brüder.
Zwei ältere Brüder. Hast du eine Schwester?
Ich habe keine Schwester. Mhm. Ich habe keine Schwester. Ich hab zwei ältere Brüder.
Also ihr seid drei Jungs?
Drei Jungs.
Wohlbehütet aufgewachsen?
Sehr.
Schön.
Ja, sehr, sehr, sehr wohlbehütet. Meine Mama ist Kindertagesmutter. Die passt sozusagen zu Hause auf Kinder auf oder macht sie nicht mehr. Mittlerweile ist sie glaube ich, macht sie das nicht mehr. Und mein Papa ist Gespannführer. Das heißt, der arbeitet auf dem Wirtschaftshof. Der hat ein Pferd vor sich. An diesem Pferd ist ein sogenanntes Gespann dran oder so Leinen irgendwie. Und hinten ist dann so eine Kette dran an diesem Pferd, also an dem Körper von dem Pferd. Und diese Kette tut mein Vater um abgesägte Baumstämme drum und dann zieht er diese abgesägten Baumstämme aus dem Waldesinneren, sag ich jetzt mal, an den Waldesrand oder halt an Wege, wo die dann sozusagen verladen werden, diese Bäume.
Wo kommst du weg?
Wo ich wegkomme?
Achso, Entschuldigung. Ja,
ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Wo kommst du her?
Ich komme aus Berlin. Ich bin in Charlottenburg geboren und dann sind wir nach Spandau gezogen, an den Stadtrand. Als ich sieben, mein mittlerer Bruder sieben, acht, neun.
Ich frage jetzt nur, Bruder weil sich das so landschaftlich angehört hat, weißt du?
Naja, Berlin ist ja so mit dem Grunewald und so weiter und ja auch drumherum ja wahnsinnig grün, da ist ja wahnsinnig viel Wald. Und es gibt zum Beispiel in Tegel gibt es einen Wirtschaftshof, der sehr eng ist mit dem Wirtschaftshof Spandau ist. Und mein Papa arbeitet auf diesem Wirtschaftshof Spandau. Und der ist dort Forstwirt Nummer 3. Papa, sorry, wenn ich das jetzt gerade falsch sage, aber ich glaube, es ist Forstwirt Nummer 3. Es könnte auch Forstwirt Nummer 4 sein, I don't know. Genau, und der hat tatsächlich ein Pferd, sogar zwei Pferde, für der verantwortlich ist. Und mit denen zieht er abgesägte Baumstämme aus dem Wald. Genau. Das ist meine Familie. Wir
haben Kaffee und Tee ausgeschenkt.
Wir haben anscheinend Kaffee und Tee ausgeschenkt, ich kann mich daran nicht erinnern, also meine älteren Brüder und ich. Und dann, weil es in Berlin war, war da irgendwo so ein Scout, so ein Mensch, der junge oder einfach Leute anspricht, ob die sich in eine Agentur einschreiben wollen, in eine Komparsenagentur. Und hat meine Mama angesprochen, hat gesagt, so ihre Kinder scheinen ja viel Spaß am Spiel zu haben und wollen sie sich hier nicht einschreiben irgendwie. Und dann hat meine Mama gesagt, ich muss das mal irgendwie besprechen mit meinem Mann und auch mit den Eltern von meinem Papa, mit meinen Großeltern. Und dann haben wir tatsächlich uns alle in diese Agentur eingeschrieben. Also meine zwei Brüder, meine Mama, mein Papa, meine Großeltern väterlicherseits, sorry, und ich. Und dann haben wir bei GZSZ ganz viel mitgespielt, als Komparsen. Wir haben bei so Event-Sachen mitgespielt, zum Beispiel, das war glaube ich, irgendeine Sache über Marlene Dietrich, wo Katja Flint Marlene Dietrich gespielt hat und Mario Adolf mitgespielt hat und so. Ein paar Serie gemacht und das war auch nicht immer nur schön, weil das, wer schon mal Komparserie gemacht hat, weiß, das ist ein richtig krasser Knochenjob tatsächlich, weil du kriegst ganz, ganz, ganz wenig Geld. Und,
Darfst
die ganze Zeit dabei sein und wenn irgendwie die SchauspielerInnen kurz was trinken können oder so oder mal kurz auf Toilette gehen können, weil kurze Pause ist, heißt das, ihr bitte sitzen bleiben, weil es ist zu aufwendig, wenn ihr euch jetzt alle bewegt, was ja auch verständlich ist. So, das gibt das ist ganz nachvollziehbar, aber es ist einfach ein absoluter Knochenjob, glaube ich. Oder es war jedenfalls meine Erfahrung und dann gab es bei GZSZ, soweit ich weiß, irgendwie so ein Ding, dass die gesagt haben, hier muss jetzt irgendwer hier ein bisschen was sagen, irgendwie so eine kleine Sprechrolle. Und dann habe ich mich gemeldet, habe gesagt, ich würde das gerne machen. Und dann habe ich das gemacht und dann hat mir das total Spaß gemacht. Und dann gab es plötzlich irgendwie, musste ein Nurton gemacht werden, das heißt eine Tonaufnahme ohne Kamera, für den Hintergrund irgendwo. Und da hat irgendwie dann der Regieassistent, glaube ich, hat das mit mir zusammen gemacht. Ich kannte die natürlich alle nicht, weil ich war ja Komparse. Und der meinte, ja du, komm mal und mach das mal ganz kurz. Tu mal so, als wärst du irgendwie auf einem 10-Meter-Brett. Und sagst jetzt irgendwie hier, alle sollen mal zuhören und so weiter, alle mal hergucken, weil du machst jetzt hier einen doppelten Salto oder was auch immer. Und ich so, okay. Und dann so, ja, okay, läuft der Ton, okay und los. Und dann haben alle so, waren so irgendwie, haben irgendwie so geguckt und dann habe ich halt angefangen so zu improvisieren und dann habe ich gemerkt, dass die Leute so ein bisschen in meine Richtung geguckt haben und auch ein bisschen reagiert haben, gelacht haben, das lustig fanden, was ich gesagt habe, und es ist wirklich passiert. Also ich habe sozusagen wirklich um Aufmerksamkeit gebuhlt und vielleicht, wenn wir jetzt zurückspringen in unserem Gespräch, auf der Bühne ist alles möglich, haben die Leute in diesem kurzen Moment wirklich geglaubt, ich stehe auf einem 10-Meter-Brett. Wenigstens nur für eine Millisekunde. Und das habe ich gespürt irgendwie, dieses Gefühl oder so, und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, Mama, gibt es vielleicht eine Agentur, wo ich mich anmelden kann, dass ich sowas öfter machen kann, so solche Rollen spielen kann und so sprechen kann vor der Kamera. Das macht mir irgendwie Spaß. Ich mag die Aufmerksamkeit. Als Privatmensch gar nicht, aber als Schauspieler total. Und dann hat meine Mama gesagt, ja gut, wir können ja mal anrufen in der Agentur und so. Und dann haben wir den angerufen und dann haben die gesagt, ja nee, ist alles Quatsch, das können Sie vergessen und so. Dann hat meine Mama aber gesagt, naja, aber der Junge will das so gerne. Und dann haben die gesagt, naja, es gibt so zwei Agenturen. Gucken Sie mal bei Jacqueline Rietz, also die Agentur hieß damals Heirat und Rietz, oder probieren Sie es bei Agentur Schwarz. So, das waren halt die Agenturen, die halt kannten. Und dann haben wir geguckt, wo die sind, und dann haben wir gesehen, okay, Rietz und Heirat ist in Potsdam. Und dann hat meine Mama da angerufen und wir haben uns da beworben und ich hatte dann ein Casting. Und dann haben die mich nach ganz kurzer Zeit angerufen und gesagt, wir würden dich wahnsinnig gerne nehmen, in diese Agentur aufnehmen. Mhm. Und dann kam Sommer vom Balkon von Andreas Dresen. Das war mein erster Film, erster Kinofilm. Und ziemlich kurz danach kamen Die wilden Hühner 1 und dann ging es eigentlich los. Und da war ich.
Wie war das für dich?
Da war ich, wie alt war ich da? 9 oder so? 10? Erstmal? 11? 12? Wie das für mich war?
Also ich stelle mir das nicht einfach vor. Also doch, ich glaube, in dem Moment fandest du es richtig toll. Mhm. Aber man ist ja auch sehr gebunden. Also ich gehe jetzt wirklich auf dieses Kinderdarsteller-Ding ein und so, ne? Also wirst du heutzutage noch, du wirst da ja sehr wahrscheinlich noch mit angesprochen oder drauf angesprochen und da denken ja auch viele dran.
Ja.
Ist das gut oder?
Das ist super.
Ja?
Ja. Also in Bielefeld lustigerweise war ich mal in einem Café beim Theater am Markt. Da ist so ein Kaffeehaus, dieses da an der Ecke da. Kennst du das?
Ja.
Genau, da hatte ich, es war Winter, es war ungefähr so, es war wahrscheinlich Februar oder März oder so, oder es war auf jeden Fall kalt, und ich hatte eine Mütze auf, ich hatte die tief im Gesicht, ich hatte einen ganz dicken Bart und habe dann Kaffee bestellt, und dann hat die Kellnerin dort oder die Frau, die da gearbeitet hat, hat sich so auf den Mund gefasst und hat gesagt, oh mein Gott, bist du von Die wilden Hühner? Und ich war so, wie konnte das denn jetzt, ich habe Mütze auf und ich habe diesen fetten Bart und so weiter. Das ist immer wieder erstaunlich, dass sehr vielen Leuten sehr wichtig ist, dieser Film. Und das ist total schön. Also ich finde das ganz…
Ja, das kindheitsbegleitend.
Total. Und ich finde das total schön, damit verbunden zu werden. Und für mich am allerwichtigsten sind die Verbindungen aus diesem Film mit Menschen. Also Jeremy Mockridge, der den Fred spielt. Ich kenne zum Beispiel den kleinen Bruder von Jeremy, Liam. Den kenne ich halt seit der 8 ist oder so, oder seit der 9 ist. Und der ist mittlerweile größer als ich und produziert Musik und lebt auch in Berlin und wir sind ganz eng, und das ist ganz, 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 ganz toll. Also das ist eigentlich das Wichtigste für mich, was aus diesem ganzen Wilde Hühner-Ding irgendwie gewachsen ist, die Freundschaften irgendwie.
Ja klar, ihr wart Kinderdarsteller und das, genau. Wie viele Filme?
Drei. Es gibt drei Wilde Hühner.
Ist das dann 3 Jahre?
Wir haben den ersten…
Länger wahrscheinlich, man dreht ja auch ein Jahr vorher irgendwie, ne?
Na, es waren schon so ungefähr 3 Jahre. Den ersten und den zweiten haben wir direkt nacheinander gedreht, also den ersten und dann nächstes Jahr den zweiten, soweit ich weiß. Dann hatten wir ein Jahr Pause und dann haben wir den dritten gedreht. Mhm. Und in diesem Jahr Pause habe ich dann auch mit Philipp Wiegeratz, der auch bei Wilde Hühner eine von den Pygmäen gespielt hat, habe ich dann auch noch einen Film gemacht, und zwar Die Wölfe. Deswegen ging das für uns so ein bisschen weiter. Wir haben eigentlich dann 4 Jahre miteinander gearbeitet, Philipp und ich, und wir waren aber halt… unter 16.
Ja, krass.
Es ist abgefahren.
Okay, wie war die Zeit für dich? Wie war die Schule in der Zeit?
Ja.
Was fällt mir jetzt noch ein? Wie war das für dich? Warst du so auf einem anderen Planeten so ein bisschen? Da
Total.
Hat sich natürlich derbe was geändert. Wie ist das jetzt so, wenn du darauf hinaus, oder jetzt so, nicht hinaus, so hinabschaust quasi, weil jetzt bist du ja auf einem ganz, ganz anderen Stand.
Ja.
Reflektierter vielleicht.
Ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das halt einfach jeden Tag wie Kindergeburtstag war eigentlich dort. Oder wie, also so eine Mischung aus Kindergeburtstag, Klassenfahrt, aber halt alles irgendwie in 5-Sterne-Hotel und bezahlt. Also meine Familie hat nicht sonderlich viel Geld, und plötzlich ist man im Hyatt in Köln und man guckt vom Zimmer aus auf den Dom und auf den Rhein und man ist so, what the fuck, Alter? Und dann gibt es da unten einen Whirlpool und man geht in den Aufzug und da steht einfach Mariah Carey vor dir.
Ist das so?
Das ist so. Also das war damals so und ich war so, ich habe den Mund nicht mehr zu bekommen und die steht da einfach. Mhm. Und draußen probieren da 20.000 Leute irgendwie von deren Autogramm zu kriegen oder überhaupt mit deren Kontakt zu treten. Und in diesem Hotel ist die aber halt safe, weil das ist alles irgendwie abgesichert gewesen oder sowas. Und wir waren halt Kids und sind da rumgelaufen und dann halten wir noch den Dings auf und gehen rein und da steht halt Mariah Carey und unterhält sich mit jemandem und man fährt halt hoch und man ist so, keine Ahnung.
Hallo.
Wie krass ist das denn? Oder für mich noch krasser war, dass da Otto Walkes rumgelaufen ist, weil ich den halt noch besser kannte. So Mariah Carey, ich wusste ja, zwar irgendwie so, wer das ist, aber ne, da sind dann halt einfach so Leute, die da so rumlaufen. Oder das war erstmal unglaublich und das war auch toll, dass ich das mit meinen Eltern teilen konnte, weil die waren ganz viel dabei und oder wenn sie halt nicht, die haben sich dann immer freigenommen, mein Papa oder meine Mama, um halt, muss natürlich auch arbeiten, um Geld zu verdienen, aber auch meine Brüder waren viel dabei und so und meine Großeltern waren viel dabei und das ist wahnsinnig schön gewesen, das mit denen teilen zu können irgendwie. Mhm. Und naja, wir waren, glaube ich, ganz oft einfach Kids und waren unkonzentriert und haben einfach dann auch Quatsch gemacht am Set. So ist ja auch irgendwie wichtig, dann Blödsinn zu machen, so dass wir uns.
Blöden Blagen, Alter.
Total. Ich glaube, dass das auch super anstrengend manchmal war mit uns, weil wir halt natürlich jung waren und weil wir auch ziemlich viel Blödsinn im Kopf hatten die ganze Zeit und natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt auch völlig haben halt auch die Hormone verrückt gespielt. Ne, man war plötzlich irgendwie keine Ahnung erster Kuss oder sowas, ne, oder ich meine, das, ja, genau so. Interessiert am anderen Geschlecht oder am gleichen Geschlecht ist ja auch scheißegal, aber auf jeden Fall sind solche Sachen plötzlich wichtig geworden. Und das hat man alles halt miteinander erlebt. Das ist halt total verrückt. Mhm. Und wenn ich Luzi Hollmann zum Beispiel, die Frieda gespielt hat, wir sehen uns eigentlich so ein oder zweimal im Jahr und das ist immer Tön. Es ist immer schön, die zu treffen.
Es ist immer tödlich.
Es ist immer tödlich. Ja, genau, weil sie einfach natürlich coole Person ist. Nein, es ist immer schön, die zu sehen und sich zu unterhalten und zu sagen, was hast du gemacht das Jahr? Und das ist immer wieder toll zu merken, was man für eine Verbindung hat. Mhm. Weil man einfach so krass, krass, krass wichtige Zeit miteinander verbracht hat irgendwie. Und das ist auch das Fund von diesen Freundschaften, wie zum Beispiel auch mit Jeremy. Es gibt, glaube ich, nichts, was Jeremy nicht über mich weiß. Mhm. Und andersrum ist es genauso. Und Jeremy war jetzt lange am DT, geht jetzt ans Thaliertheater nach Hamburg. Und keine Ahnung, dann telefonieren wir und er sagt so, du, ich muss jetzt gleich in die Maske, weil ich habe Vorstellung. Und ich so, du, ich bin auch gerade in München, ich fahre dann morgen nach Bochum, weil dann habe ich Probenstart, bla bla bla. Und ich habe jetzt gerade gestern noch Vorstellung gespielt. Und manchmal sind wir dann so, man atmet dann so. Und dann haben wir oft diesen Moment, dass man sagt so, stell mal vor, erster Teil wilde Hühner, zweiter Teil wilde Hühner. Weißt du so, als wir uns gesagt haben, oder das hätten wir doch zu 100% unterschrieben. Dieses Leben, was wir gerade führen. Mhm. Das hätte mir doch nicht für möglich gehalten, dass das wirklich passiert. Ich meine, dass ich jetzt hier gerade bei dir in einem Podcast sitze und darüber reden kann, was mein Beruf so ist abgeht, und was gerade so abgeht. Das sind ja alles Schritte irgendwie.
Ja.
Und diese Schritte macht man halt. Und das ist der absolute Irrsinn. Also das muss man sich, glaube ich, manchmal einfach vor Augen führen, dass das unglaublich ist, was man schon erreicht hat. Also wegen hast du das Gefühl, du bist irgendwie da angekommen, wo du hin willst? Nein. Aber ich bin extrem dankbar für all die Schritte, die ich schon machen durfte. Mhm. Und ich freue mich tatsächlich wahnsinnig auf alle weiteren Schritte.
Mhm. Ich überlege gerade, einen Cut zu machen.
Ja.
Und einfach noch eine Folge zu machen.
Kann man machen.
Ja.
Ja, let's go.
Okay. Tschüss.
Tschüss. Haut rein.